SR2 Kulturradio. Religion und Welt. Mit Frank Hofmann.
Herzlich willkommen. In der heutigen Ausgabe geht es um eine exotische Religion, nämlich den Raelismus. Darüber bin ich im Gespräch gleich mit dem Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume aus Stuttgart. Vorher geht unser Blick zum gestrigen Weltfrauentag, und zwar nach El Salvador. Das Abtreibungsgesetz des mittelamerikanischen Landes ist strikt und kriminalisiert Frauen. Zunächst aber bleiben wir in Saarbrücken. Dort hat es vor der Synagoge eine Demonstration gegeben gegen die Gewalt der Hamas und für die Freilassung der Geiseln. Am 7. Oktober war der brutale Überfall auf Israel und noch immer befinden sich 134 Geiseln in den Fängen der Hamas. Eine von ihnen ist Shlomo Assad Mansour. Bei der Demo in Saarbrücken war seine Nichte mit dabei und sprach über die Verschleppung ihres Onkels.
Der 7. Oktober hat auch hier bei uns in der Diaspora hat uns traumatisiert,
sagt Ricarda Kunger, die Vorsitzende der Synagogengemeinde Saar. Israel, ein Land im Krieg, 134 Geiseln sind immer noch in der Gewalt der Hamas. Bei den rund 200 Menschen vor der Saarbrücker Synagoge überwiegen Trauer und Wut, aber auch Stolz und Kämpfertum.
Israel wird diesen Krieg gegen den Hamas-Terror gewinnen, weil es, um zu überleben, diesen Krieg gegen den Hamas-Terror gewinnen muss.
Unter den Menschen ist auch Hada Cohen. Sie ist aus Israel angereist. Die zierliche Frau hält ein Plakat in der Hand. Es zeigt ein Foto eines älteren Mannes mit Halbglatze und einem durchdringenden Lächeln. Es ist Shlomo Assad Mansour, ihr Onkel.
Hamas-Terroristen brachen in sein Haus ein, schossen um sich, verwüsteten das Haus, schnappten ihn, fesselten ihn, schlugen ihn und entführten ihn in seinem eigenen Auto nach Gaza, einen 86 Jahre alten Mann, die älteste Geisel in Gefangenschaft der Hamas.
Seine 78-jährige Frau konnte sich gerade noch so im Schutzraum der Nachbarn verschanzen. Sie entkam. Für Shlomo Mansour war es bereits das zweite große Trauma in seinem Leben. Aufgewachsen im Irak, erlebte er dort bereits 1941 den nationalsozialistisch angeheizten Pogrom. Geschichte wiederholt sich.
Die Welt muss sich darüber bewusst werden, dass der Terror, den wir in Israel heute erleben, morgen überall sein kann. Es kann bei Ihnen vor der Haustür passieren oder in Ihrem Haus.
Es ist ein bewegender Auftritt, einige Zuhörer weinen. Und das in einer Veranstaltung, die zuvor auch schon vom Vorwahlkampf geprägt war. Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Landtag, Stefan Toscani, forderte den Worten »Nie wieder ist jetzt auch Taten folgen zu lassen«. Es folgte eine pauschale Kritik an der Kulturszene. Die Szene sei offensichtlich nicht in der Lage, selbst mit antisemitischen Haltungen klarzukommen.
Deshalb bin ich dafür, Antisemitismusklauseln in die staatliche Kulturförderung aufzunehmen. Andere Bundesländer wie Schleswig-Holstein haben es vorgemacht.
Außerdem forderte er strengere Regeln bei der Integration.
Nur wer sich glaubhaft zum Existenzrecht Israels bekennt, darf die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen. Kein deutscher Pass für Judenfeinde und Hamas-Unterstützer.
Roland Rixecker, der Beauftragte des Landes für jüdisches Leben, fand da eher ausgleichende Worte. Die muslimischen Verbände im Saarland verdienten Respekt, da sie sich vor ein paar Tagen zu einer Erklärung gegen Antisemitismus durchgerungen hätten.
Und dieser Respekt sollte uns alle auch dazu führen, auch die unschuldigen Opfer in Gaza tief zu betrauern, auf ihr Leid hinzuweisen und dessen Ende einzufordern. Auch wenn es so einfach wäre, dieses Leid zu beenden, wenn die Verbrecher der Hamas das Volk Palästinas von sich, von der Hamas befreien.
Bei aller Debatte, allen gemein ist die Forderung nach einer schnellen Freilassung der Geiseln, nach dem Ende des Leids.
Dear Shlomo.
Lieber Shlomo, wir alle hoffen, dass das Glänzen deiner Augen die Dunkelheit, die dich umgibt, erhellt und wir beten, dass das Lächeln auf deinen Lippen all das Böse um dich herum zum Schmelzen bringt. Bitte gib die Hoffnung nicht auf. Wir tun alles, um dich endlich wieder nach Hause zurückzubringen.
El Salvador hat eines der schärfsten Abtreibungsgesetze weltweit. Laut einer Studie der Heinrich-Böll-Stiftung mussten zwischen 2000 und 2019 rund 180 Frauen als Folge einer Fehlgeburt oder eines gynäkologischen Notfalls langjährige Haftstrafen absitzen. In kaum einem anderen Land werden die Strafen so rigide durchgesetzt. El Salvador ist stark religiös konservativ geprägt. Die Einrichtung Mujeres Libres, Freie Frauen, versucht dem etwas entgegenzusetzen. Anne Demmer hat die Gründerin Theodora Vasquez getroffen, die selbst zu 30 Jahren Haft verurteilt worden war.
Theodora Vasquez war im 9. Monat schwanger. Sie arbeitete zu dem Zeitpunkt als Reinigungskraft in einer Schule. Als die Wehen einsetzten, waren ihre Kollegen schon alle gegangen. Sie versuchte verzweifelt, eine Ambulanz zu rufen. 7 Mal. Aber die kam nicht. Sie hatte wahnsinnige Schmerzen. Ihr Baby sei tot auf die Welt gekommen, erzählt sie. Als mein Baby geboren wurde, bin ich ohnmächtig geworden. Ich habe viel Blut und Kraft verloren. Ich konnte einfach nicht mehr. Ich weiß nicht, was passiert ist. Als ich aufgewacht bin, habe ich versucht, Hilfe zu holen. Am Ende kam aber nicht die Ambulanz, sondern ein Streifenwagen. Als sie meine Tochter fanden, sagten sie zu mir, ich hätte sie ermordet. So begann also mein Prozess. Blutüberströmt nahmen sie die Polizeibeamten fest, legten ihr Handschellen an. Erst dann bekam sie endlich medizinische Hilfe. Kurz darauf wurde sie wegen Mordes an ihrer Tochter zu 30 Jahren Gefängnis verurteilt. In El Salvador gibt es ein absolutes Abtreibungsverbot. Selbst Frauen, die wie Theodora Vasquez Fehl- oder Totgeburten erleiden, werden kriminalisiert. Stirbt der Embryo oder Fötus, gilt es als Mord oder Totschlag. Zudem ist völlig egal, ob die Schwangerschaft Folge einer Vergewaltigung ist oder ein Risiko für das Leben der Mutter darstellt. 10 Jahre saß Theodora Vasquez im Gefängnis und wurde dann dank dem Einsatz verschiedener Organisationen und guter Führung entlassen. Ihren Sohn, der gerade mal 4 war, als sie ins Gefängnis kam, hat sie in der Zeit nur ein paar Mal gesehen. Sie sei ihm nach ihrer Entlassung komplett fremd gewesen. Er hat mich zwar als seine Mutter erkannt, weil meine Familie ihm das immer gesagt hat, aber er hatte kein Vertrauen zu mir. Er hat sogar überlegt, ob er mich Mama oder Theodora nennen soll. Aber irgendwann haben wir angefangen, viel zu reden und dadurch haben wir uns wieder angenähert. Vieles war am Anfang schwer, die Vorbehalte der Menschen um sie herum enorm. Nach der Gefängnisstrafe würden die Frauen ein weiteres Mal bestraft. Die schlimmste Verurteilung kommt von der Gesellschaft. Und die ist lebenslänglich. Sie schlägt uns die Tür vor der Nase zu. Wir finden keine Arbeit, weil wir vorbestraft sind. Wir werden isoliert. Diese Situation drängt viele Frauen noch mehr in die Armut. Doch von den Blicken, den Ressentiments, dem Stigma, das auch ihr selbst auferlegt wurde, wollte sich Theodora Vasquez nicht einschränken lassen. Sie gründete zusammen mit anderen Frauen die Einrichtung Casa Mujeres Libres. Das Haus bietet salvadorianischen Frauen, die wegen gynäkologischer Notfälle im Gefängnis gelandet sind, eine zweite Chance. In dem Haus gibt es psychologische Betreuung und es geht vor allem darum, die Frauen zu ermutigen. Ein paar von ihnen können in der Casa Mujeres Libres auch wohnen. Es gibt Theaterworkshops, um das Trauma aufzuarbeiten. Und nun touren sie sogar selbst durchs Land mit einem Theaterstück, mit dem sie zu sexueller Aufklärung und Bewusstsein über das Thema beitragen wollen.
In Religion und Welt geht es zum Abschluss um den Raelismus. Was sich genau hinter diesem Begriff verbirgt, das wird uns der Religionswissenschaftler Dr. Michael Blum aus Stuttgart erklären. Manch einer ist mit diesem Begriff möglicherweise schon in Kontakt gekommen, sei es durch Artikel oder Bücher oder gar durch die Serie einer Streaming-Plattform, die kürzlich rauskam. Da heißt es Rael, der Prophet der Außerirdischen. Diese Dokumentarproduktion zeigt die Entstehung dieser Art UFO-Alien-Religion. Wie ist diese religiöse Verbindung entstanden?
Ja, es ist also so, dass wir im 20. Jahrhundert ja eine ganz große Welle gehabt haben, wo Leute gesagt haben, ich bin nicht religiös, ich glaube nur an Technologie. Und das kippte dann bei vielen um in ein UFO-Glauben. Also da waren die Engel, waren dann plötzlich Aliens. Und es gab Gute und Böse. Und da entstand dann auch diese raelianische Kirche, wie sie sich selber nennt.
Warum Rael? Was schwingt damit bei diesem Namen?
Da haben wir natürlich Israel dabei, da haben wir den Gottesnamen dabei, das El, ja, in Elohim. Er bezieht sich da auf die biblische Tradition. Raelianer glauben, dass die Bibel wortwörtlich wahr ist. Aber nicht, dass es einen Gott gibt, sondern das seien eben alles Aliens gewesen. Also auch der Gott in der Bibel ist ein Alien und der Rael, der Prophet, ist sogar ein Sohn von ihm. Also ist sozusagen ein Sohn Gottes, genauso wie Buddha, Jesus und Mohammed. entweder die Leute sind selber Aliens oder sie sind Nachkommen von Aliens.
Warum eigentlich erst Mitte der 70er Jahre, der 1970er Jahre? Diese Alien-Thematik ist ja schon viel, viel älter, und dass man das aufgegriffen hat in verschiedenen Diskursen.
Es ist so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg der große Feind weg war. Also die Nazis waren besiegt und so. Und jetzt baut sich auf ein neuer kalter Krieg zwischen der Sowjetunion und den NATO-Ländern. Und dann gab es schon ganz viel so Verschwörungsglauben. Und jetzt kommt einfach noch dazu, dass Leute sagen, ja Moment mal, diese Flugbewegungen von geheimen Flugobjekten, vielleicht sind es ja wirklich Aliens. Und ein Teil der Bevölkerung beginnt also zu sagen, okay, hinter den Weltverschwörungen dieser Erde, da stecken jetzt nicht mehr Dämonen, ja, was man früher geglaubt hat, und Teufel, sondern da stecken Aliens dahinter. Und dann wird das, radikalisiert sich das immer weiter. Wir haben dann Berichte von UFO-Entführungen. Immer mehr Leute berichten, sie wären selber von UFOs entführt worden. Es kommen die großen Filme, Steven Spielberg, Begegnung der dritten Art. Und das nimmt so in den 70er Jahren voll Fahrt auf. Also in einer gewissen Hinsicht hat der Prophet Rael einfach die Stimmung aufgegriffen, der war vorher Journalist gewesen, greift er das auf und sagt, das ist meine Botschaft. Und heute wirkt das schon wieder fast ein bisschen veraltet, aber damals war das natürlich der allerletzte Schrei.
Weiß man denn was über die Zahl der Anhänger und wie die Struktur dieser Gruppe ist?
Ja, also sie selber sagen, sie wären 50.000, manchmal sogar 80.000 und aufgegliedert in 7 Stufen, wo man quasi, man fängt unten an und wird in immer mehr Geheimnisse eingeweiht. Es gab oder gibt auch einen Orden der Engel, der ist nur für Frauen. Also das sind sehr schöne Frauen, die sollen sich dann quasi vorbereitet werden und bereithalten für die Ankunft der Aliens. Mhm. Und bis dahin dürfen sie nur eine Beziehung mit den Propheten haben, sehr praktisch. Also das heißt sozusagen, wir haben dort eine Struktur, wo die Gruppe selber sagt, dass sie wachsen und immer größer werden. Mhm. Wenn wir als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler draufschauen, sieht es nicht so aus. Die haben es immer wieder geschafft, große Medienaufmerksamkeit zu erreichen. Vielleicht erinnern sich noch manche, dass sie sogar mal gesagt haben, wir hätten ein Kind geklont. Aber in Wirklichkeit scheint die Anhängerzahl sehr viel kleiner zu sein. Vielleicht einige Tausend, vielleicht wenige 10.000. Und vor allem auch im asiatischen Raum. Nicht mehr so viele in den USA, Kanada und in Europa.
Mhm. Für mich klingt das jetzt so ein bisschen wie die Beschreibung einer Sekte. Andere reden da von Religion. Wie würden Sie es nennen?
Ja, es ist ja grundsätzlich eine Riesendebatte, auch in der Religionswissenschaft. Darf man überhaupt noch Sekte sagen? Weil jede Religion hat ja mal so angefangen, ganz klein. Ja? Auch das Christentum war mal eine Sekte, die aus dem Judentum aus entstanden ist. Aber ich glaube, es gibt ein Kriterium, mit dem kann man schon arbeiten, und zwar sind das Verschwörungsmythen. Also wenn eine Gruppe sagt, wir haben eigentlich die Wahrheit, aber durch Verschwörungen wird das unterdrückt, dann würde ich sagen, haben wir es mit einer Sekte zu tun. Das trifft zum Beispiel auf QAnon zu, das trifft auf viele christliche, fundamentalistische Gruppen zu. Und bei den Raelianern, da scheint es wenigstens auf den höheren Graden auch so zu sein, dass man quasi sagt, hier die zum Beispiel die NASA, die weiß ja schon, dass die Aliens da sind, aber das ist alles nur Verschwörung. Und da würde ich dann schon sagen, Vorsicht Leute, das ist dann nicht mehr eine aufgeklärte religiöse Form, auch wenn sie das sein will, sondern da wird mit Verschwörungsmythen gearbeitet und dann kann man auch Sekte dazu sagen.
Sie haben das Klonen schon genannt. So wie ich das gelesen habe, ist das ein Ziel auch, das die Sekte für sich ausgegeben hat. Welche Ziele darüber hinaus und warum spielt das Klonen eine so besondere Rolle?
Es ist ja so, dass dadurch, dass sie sagen, es gibt keinen Gott und keine Gottheit, gäbe es ja dann auch keine Unsterblichkeit. Ja. Also wenn wir sterben würden, ja, dann wäre es ja vorbei mit uns. Und jetzt sagen sie, Moment mal, es gibt aber technologische Möglichkeiten, unsterblich zu werden. Zum einen, dass man unseren Geist quasi in Computerform hochlädt und zum anderen, dass man unsere Körper klont. Und dann könnten wir praktisch ewig leben. Und sie haben dann auch zum Beispiel die Erzählungen in der Bibel oder im Koran über das Paradies. Da sagen sie, ja, da werden dann, ihr werdet ewig leben und ihr werdet geklonte Körper haben, immer jung sein. Und es werden euch Dienerinnen und Diener zur Verfügung stehen. Das sind dann zum Beispiel Sexroboter. Es wird euch ja nichts sehen. Ihr werdet wirklich leben wie im Paradies. Also das heißt, das, was in der Vergangenheit durch die klassischen Religionen verheißen wurde, ja, ihr werdet in ein Paradies kommen, ihr werdet unsterblich sein, das soll jetzt alles die Technologie machen.
Das ist ein ganz anderes Heilsversprechen dann in dem Moment.
Genau, also ich würde sagen, das Heilsversprechen ist sogar sehr ähnlich. Nur jetzt wird gesagt, es geschieht nicht mehr durch Wunder, es geschieht nicht mehr durch, sondern es geschieht durch Technologie. Und da die Technologie ohnehin schon so viel kann, jetzt kriegen wir ja künstliche Intelligenz, sagen dann eben viele Leute, ja, das ist glaubwürdig. Ich glaube nicht an Gott, ich bin ja so aufgeklärt, aber an Technologie, an die glaube ich.
Mich fasziniert tatsächlich auch dabei, dass bei den Raelisten diese metaphysische Ebene mit Aliens zwar auch abstrakt, aber scheinbar greifbarer ist. Kann man das so sagen?
Ja, absolut. Also ich habe mal gesagt, in einer Diskussion, es ist eigentlich ein materialistischer Atheismus. Also das heißt, die Leute sagen, es gibt keine Götter, es gibt keinen Gott, Aber es gibt eben ganz tolle technische Möglichkeiten und letztlich verzaubern sie das Universum damit wieder. Also sie sagen, es gibt Unsterblichkeit, es gibt ein Paradies, ihr werdet andere Welten sehen. Sie machen unfassbare Versprechen, aber behaupten von sich selber, das ist alles nur Technologie, das ist alles nur Materie. Es gibt gar keine Seele in dem Sinne, sondern das sind Computerinformationen und die werden dann eben hochgeladen. Und das ist natürlich quasi, kann man schon sagen, da verschmelzen Technologie und Mythologie ganz neu miteinander. Und ich glaube, das hatte schon seine Zeit, wo das ganz viele Menschen fasziniert hat.
Sagt der Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume aus Stuttgart. Mit ihm habe ich über die UFO-Alien-Religion Raelismus gesprochen. Haben Sie vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen.